HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Journalistin Tina Hassel. Gastgeber ist Thomas Plaul. Unser heutiger Gast ist in Köln geboren und hat dort und in Bordeaux Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft studiert und beim Westdeutschen Rundfunk in Köln volontiert. Tina Hassel war ARD-Korrespondentin in Paris, Brüssel und Washington und neben anderem viele Jahre Moderatorin des Weltspiegels. Seit Juli 2015 ist Frau Hassel die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Frau Hassel, herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur.
Danke.
Wir wollen im heutigen Doppelkopf vor allem zunächst über Ihre Arbeit in Berlin sprechen und dann über die sogenannte Medienkrise, ein Thema, über das in den letzten Monaten zwar häufig diskutiert wurde, das aber alles andere als erledigt ist. Lassen Sie uns erst einmal Ihre Arbeit kurz skizzieren. Was gehört denn zu den Kernaufgaben einer Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios?
Nun, zuallererst und Gott sei Dank auch zuallererst guten Politikjournalismus zu machen. Das heißt, das, was hier an Politik gemacht wird, manchmal aber eben auch verschoben wird oder verhindert wird, gut darzustellen. Das heißt, verständlich runterzubrechen, zu hinterfragen, warum, welche Interessen wirken darauf ein und das in möglichst verständlicher und manchmal vielleicht sogar auch amüsanter Weise dann unseren Zuschauern jeden Abend und am Wochenende im Bericht aus Berlin etwas ausführlicher dann zu präsentieren.
Bevor wir im zweiten Teil eingehender über die Medienkrise selbst sprechen, sind Sie in Ihrer Funktion auch dafür zuständig, in Anführungszeichen, dass eben so ein medienkritischer Spiegel einem selbst vorgehalten wird?
Ja, ich glaube, das ist meine Aufgabe, jeden Tag wieder neu zu überprüfen mit dem ganzen Team. Natürlich nicht nur, was berichten wir, sondern wie berichten wir es auch. Und das ist einmal, das sind die Fakten, das andere sind die Dinge, die man ja subkutan irgendwie so ausstrahlt. Also wie viel Nähe zeigt man, wie glaubwürdig ist man und kann man sein. Also dieser kritische Spiegel, den setzen wir uns jeden Tag selber, wenn wir nämlich die Berichterstattung des Tags davor kritisieren. Und das tun wir hier durchaus sehr selbstkritisch. Und aber wenn wir sagen, super, wir haben jetzt diese eine tolle Information, aber was machen wir damit?
Frau Hassel, seit 2 Jahren leiten Sie das ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Haben Sie da für sich schon so eine Art Zwischenbilanz gezogen? Mhm. Was läuft gut? Was könnte verbessert werden?
Also ich sage jetzt erstmal, diese 2 Jahre waren ziemlich atemlos. Also so richtig Zeit für die Zwischenbilanz hat man nicht. Also ich zumindest denke, Bilanz ist so etwas, wo man sich ein bisschen zurücklehnen kann und wirklich auch Zeit nimmt zu bewerten. Das ist schon irre, was in diesen 2 Jahren passiert und nonstop passiert. Und es gibt auch keine Sommerpausen mehr, wie wir so dachten. Und die Feiertage sind immer auch irgendwie getrieben von etwas. Wir haben etwas von Getriebenen. Das wäre meine größte Kritik an uns und unserem ganzen Betrieb. Umgekehrt kann man sagen, es geht um wirklich grundlegende Weichenstellungen, die ja im Moment passieren. Und da fällt die Zwischenbilanz im Ganzen sehr positiv aus, weil wir eine starke Recherchetruppe hier haben, weil wir es, glaube ich, schon schaffen, so zu fragen, dass man auch routinierten Politikern etwas entlocken kann. Und weil wir das, was hier an Themen jeden Tag durch das Berliner Dorf getrieben wird, im Ganzen gut darstellen.
Sie haben es eben schon angesprochen, Politiker. Sie haben direkten Umgang mit Politikern in Berlin. 2017 ist Wahljahr. Die Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind vorüber. Im September stehen die Bundestagswahlen an. Ist das zu spüren, wenn Sie mit Vertretern der Parteien zusammenkommen? Gibt es da eine erhöhte Nervosität oder ein größeres Mitteilungsbedürfnis?
Ja, das ist ein Grundrauschen und dieses Grundrauschen und Brummen in der Politik wird deutlich höher mit jedem Monat, an dem man näher an den 24. September rankommt. Es ist wirklich ein super Wahljahr gewesen und es kam so ganz anders, als man gedacht hat. 3 Landtagswahlen, der Martin-Schulz-Hype, alle die fragten, wo ist Martin? Jetzt fragt man, wo war denn Martin und kommt denn noch Martin? Also Martin Schulz und die SPD, dieser angebliche Überdruss an Angela Merkel, der sich sich irgendwie aufgelöst hat nach 3 Landtagswahlen, in denen die CDU sehr gut abgeschnitten hat. Also da passiert extrem viel und man merkt diese Grundspannung, diese Grundanspannung, weil natürlich alle jetzt in Wahlkampfzeiten mehr den Holzklotz rausholen als jetzt das Florett und natürlich ihre Punkte machen wollen.
Ist natürlich auch eine schwierige Situation für die Große Koalition. Man muss noch gemeinsam regieren und schon gegeneinander Wahlkampf machen. Wie erleben Sie das im Moment?
Ja, wie in einer Ehe, die immer mehr zur Zwangsehe eigentlich geworden ist, wo beide sich schon ziemlich umgucken, was denn mögliche Partnerwahl jenseits dieser Koalition irgendwie möglich ist, wo man noch schnell guckt, was man noch wirklich ganz in schneller Taktung geschafft bekommt und durchs Parlament bekommt und wo man aber sehr wohl jetzt schon darauf bedacht ist, quasi die Punkte für den Wahlkampf zu machen und bestimmte Themen, wo man einen Kompromiss nur hätte machen können, der einem hinterher nicht gut tut, lieber wegzulassen und zu sagen, das hebe ich mir auf als Munition gegen den anderen dann im Wahlkampf.
Es wird ja oft auch kritisiert, dass so eine gewisse Form von Lähmung in Anführungszeichen dann existiert, so Monate vor der Wahl. Sehen Sie das auch so?
Lähmung ja, weil eben bestimmte Dinge nicht mehr angepackt werden, aber es ist eine Lähmung mit großer Dynamik, ja, weil, wie gesagt, wir hatten 3 Landtagswahlen, wir hatten die Bundespräsidentenwahl. Es gab so viele Tests immer und die fielen dann jedes Mal anders aus, als man gedacht hatte, sodass ich das eher erlebe, es ist ein Raketenfeuer, was dann aber nicht unbedingt produktiv ist. Auch ein Raketenfeuer kann letztlich eine Lähmung vertuschen.
Die Darstellung, die Präsenz von Politikern in den Medien erzeugt ein öffentliches Bild dieser Politiker und das ist natürlich sehr wichtig für die Öffentlichkeit, aber natürlich für die Politiker selbst. Nun sind Sie eine sehr profilierte und wichtige Gesprächspartnerin für alle Parteien und auch für kritisches Nachfragen bekannt. Wie erleben Sie Ihre Gesprächspartner Ihnen gegenüber? Eher offen, eher reserviert, vorsichtig oder auch gar mal richtig ablehnend?
Das hängt wirklich vom Typ ab, Typ Politiker. Und das ist irgendwie ja auch das Reizvolle für den Interviewer, also in dem Fall für mich. Also es gibt sehr rumpelige Gesprächspartner. Also ich sag mal, rumpelige Interviews habe ich damals mit Herrn Gabriel geführt, noch nicht als Außenminister, wo er ja jetzt seinen Stil geändert hat, vielleicht auch mit sich und seiner Position mehr im Reinen ist. Aber das hat sehr gerumpelt. Dann gibt es einfach absolut pH-neutrale Politiker wie die Kanzlerin. Also da muss man schon so genau hinhören und so genau hinsehen, dass man entweder sieht, die Mundwinkel hängen ein bisschen runter oder sie lächelt vielleicht sogar mal oder also das ist der andere Politikertyp. Dann gibt es Menschen, die einfach permanent negativ eingestellt sind, weil sie ihre Punkte eher als Opposition machen wollen. Solche Interviews gibt es auch. Also es gibt den Mensch und die Persönlichkeit hinter einem Politiker und Gott sei Dank gibt es das, denn das macht es ja neben der Sachebene auch spannend, weil ein Interview ist ja auch immer ein Ringen darum, Positionen zu erfahren, die der andere vielleicht so nicht preisgeben wollte.
Sie kamen vor 2 Jahren aus Washington nach Berlin, als Sie im Juli 2012 Ihre Tätigkeit als Korrespondentin in den USA aufnahmen. War dort auch gerade Wahlkampf. Barack Obama wurde dann im November wiedergewählt. Was unterscheidet den deutschen vom amerikanischen Wahlkampf?
Oh, zum Glück fast alles, muss ich sagen. Zum Glück fast alles, weil ich bin damals im Wahlkampf 2012 ja wirklich kreuz und quer durchs Land gereist und habe ja schon sehr, sehr viel von dem, was wir jetzt erst entdeckt haben nach der Wahl von Präsident Trump, sehr nah mitbekommen können. Also eine sehr hasserfüllte, teilweise auch nicht mehr zu dialogfähige Blöcke 2 Amerikas, die da schweigend und ja, teilweise hasserfüllt nebeneinander existieren. Eine solche Verachtung gegen das Establishment, das Politische in Washington. Und da musste man gar nicht weit wegfahren, gar nicht in den mittleren Westen oder in die sogenannten Swing States. Da brauchten sie, wie man so sagte, jenseits des Beltways eigentlich nur Washington zu verlassen. Und wo dann einfach der Kongress und damit die Abgeordneten weniger anerkannt waren noch und weniger Vertrauen genossen als Gebrauchtwarenhändler, die in der amerikanischen Skala ziemlich weit unten stehen. Und ein Wahlkampf, wo einfach Qualitätsmedien zwar noch eine Rolle spielen, weil sie von, ich sag jetzt mal, erweiterten Eliten konsumiert wurden, aber von sehr, sehr vielen Menschen eben nicht mehr. Die haben sich anders mit Informationen versorgt und die haben eben entweder Fox News geguckt oder das Gegenteil von Fox News auf der linken Seite und hatten nicht mehr das Gefühl, überhaupt noch auf ein und demselben politischen, gesellschaftlichen Planeten zu leben. Und insofern, da kann ich sagen, sind wir zum Glück noch von entfernt.
Und das hat sich in den letzten Jahren, meinen Sie, auch noch verstärkt in den USA?
Absolut. Also ich sag jetzt mal, die ganze Diskussion sind die ersten Monate von Präsident Trump ein Desaster und hat er bis jetzt überhaupt nichts umsetzen können oder nein, tut er genau das, was er versprochen hat und das ist gut. Daran, das können Sie genau sehen, scheidet sich Trumps Basis und eben die Trump-Feinde oder die Demokraten, wie immer man die nennen will. Und das sind so Dinge eben, wenn Fakten und das im Teilen eben nicht mehr zählen, dann hat auch Journalismus, und das war ja Ihre Frage, ein Problem, weil wir präsentieren und bewerten Fakten und auf der Basis von Fakten. Und dann werden Sie mit Menschen zusammenstehen und noch mehr als sonst in Amerika, die entweder sagen, viele meiner Freunde, Gott, ist das schrecklich, how embarrassing. Ja, also jeden Morgen gucken wir wieder auf dieses iPhone und denken, was kommt da wieder? Und andere, und die wohnten zwei Straßen weiter und waren genauso Eltern an den Schulen, wo unsere Kinder waren, die gesagt haben, nein, der macht endlich das, wofür wir ihn gewählt haben. Er in einer gewissen Weise zerschlägt dieses politische System, was wir so nicht mehr wollten.
In Amerika gibt es ja einen sehr personenbezogenen Wahlkampf und das ist auch in Deutschland seit zweieinhalb Jahrzehnten immer mehr der Fall. Sehen Sie das eher kritisch oder nehmen Sie das als Herausforderung, dann noch stärker hinter die Person zu blicken, auf die Inhalte der Politik?
Nun, wenn es so exzessiv gemacht wird wie in Amerika, entweder als angeblicher Heilsbringer Obama, der dann irgendwie eben auch wegen zu hoher Erwartungen dann völlig enttäuscht, oder eben Präsident Trump, also wenn quasi die Person so komplett die Inhalte überlagert, dann sehe ich das sehr kritisch. Andererseits, so zu tun, wie lange Zeit ja in Deutschland immer wieder mal, dass eigentlich nur eine Partei und nur ein Programm und irgendetwas Abstraktes, was da steht, Politik wäre, ist eben etwas, was viele Menschen nicht mehr erreicht. Und da ist ein ausgewogenes Maß an Persönlichkeit, an authentischer Persönlichkeit, auch an Emotionen ausgewogen. Etwas, was Politik gut tut, glaube ich. Und das geht da, wie in so vielen Dingen im Leben, um das richtige Verhältnis.
Das wissen Politiker natürlich auch.
Ja, das wissen die. Sie versuchen, sich zu inszenieren. Immer noch reisen ja auch viele nach Amerika und gucken, wie man Wahlkampf macht. Der ganze Haustürwahlkampf der CDU, der ja da jetzt eingeübt wird und in diesem Wahlkampf besonders zur Aufführung kommen soll, der kommt aus Amerika. Also insofern, ich glaube, Menschen merken relativ schnell, ob da irgendetwas inszeniert wird und jemand eine Maske aufsetzt oder in irgendeine Leier präsentiert, die nicht die Leier ist. Und deshalb ist der eigentliche Indikator, ja, stellen sich Politiker wirklich den Fragen auch des Publikums, die nicht vorher gecastet sind, die auch nicht bekannt sind, und wie stellen sie sich da? Und ich könnte Ihnen Beispiele nennen, wo diese, ich rede mal ein bisschen mit dem Menschen, damit ich so ein bisschen menschlich rüberkomme, absolut in die Hose gegangen ist.
Hat also viel mit schlichter Realität zu tun, die dann doch eben anders aussieht, als man sie sich oft dann wünscht, auch als Politiker. Das leitet über zu dem, was wir gleich im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur etwas näher in Augenschein nehmen werden, die sogenannte Medienkrise. Und zu diesem Thema Realität, Fakten, haben Sie vorhin schon häufig gesagt, passt der Titel Ihres ersten Musikwunsches sehr gut, denn der ist überschrieben mit Reality von Lost Frequencies.
Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all?
Das war Reality von Lost Frequencies, gewünscht von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, der Leiterin des ARD Hauptstadtstudios Berlin, Tina Hassel. Mein Name ist Thomas Plaul. Sie arbeiten fast 30 Jahre im politischen Journalismus. Frau Hassel, welchen Anspruch stellen Sie an sich und Ihre Arbeit? Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Glaubwürdigkeit ist für mich absolut oberstes Gebot und ist auch das, was ich mit sehr breiten Schultern hier vertrete, Glaubwürdigkeit vor Schnelligkeit. Wir sind gehetzt, ich hatte das anfangs schon mal gesagt, wir werden auch gehetzt von unseren abnehmenden Redaktionen. Das kann durchaus vorkommen, dass es dann heißt, oh, da gibt's aber schon eine Agentur, die sagt das schon, oder jetzt sogar irgendein Tweet, da sagt doch irgendeiner was. Und da sage ich, schnell ist gut, aber glaubwürdig ist viel, viel wichtiger. Also Glaubwürdigkeit ist etwas, was für mich ein ganz hohes Gut ist. Saubere Recherche und sehr durchdachte Analyse. Und da ist so die Messlatte, und das sage ich auch den Kollegen, die ja mit mir hier arbeiten, das, was wir quasi ins millionenfache Nirvana schicken, wenn wir dem gegenüber sitzen, gucken ins Gesicht und würden sagen, Frau Merkel, Herr Schulz, Frau wer auch immer von der Leyen, dies und das und jenes, und wir können es, weil wir haben die und die Quellen oder Informationen. Das ist eine andere Geschichte nochmal. Also das finde ich sehr wichtig, und Hintergründe erklären. Die Welt besteht aus immer schneller werdenden, immer verwirrenderen Schnipseln. Und unsere Aufgabe ist es, das in einen Kontext zu stellen. Damit im Grunde ja auch Komplexität irgendwie verdaubar zu machen. Weil ganz viele, die sich ja abwenden, nicht nur vom Politik, Journalismus und Politikbetrieb, die sagen einfach, mir ist das zu komplex, ich will das nicht mehr hören, oder aber ich will eine einfache Antwort hören. Und da, glaube ich, haben wir einfach eine große Verantwortung.
Jetzt sind wir schon bei diesem Thema der Medienkrise. Jetzt wird ja Ihnen, nicht persönlich vielleicht, aber eben als Mitarbeiterin oder gar Repräsentantin der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bzw. eines Medienbetriebs, da wird Ihnen eben von gar nicht so wenigen Menschen in Deutschland genau das mit der Glaubwürdigkeit zum Beispiel nicht mehr wirklich geglaubt. Da gibt es Kritik an den Medien generell, wobei bei dieser Kritik immer auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten in der ersten und zweiten Reihe sitzen. Da gibt es aber nicht nur Kritik und Skepsis, sondern auch Ablehnung und sogar offener Hass. Die Medienkrise oder Glaubwürdigkeitskrise ist ja nicht nur ein Problem für die Medien, sondern auch eine Gefahr für die Demokratie, für die Möglichkeit, sich verlässlich informieren, Meinungen bilden und danach handeln zu können. Zunächst einmal, Frau Hassel, wie nehmen Sie diese Erscheinung oder Situation persönlich als Journalistin auf?
Naja, ich merke schon, dass der Ton wesentlich aggressiver wird. Und ich merke auch schon, dass gerade übers Netz, und wir alle sind und müssen, glaube ich, auch im Netz unterwegs sein, dass da die Pöbeleien, das schnelle Aburteilen, auch die Falschmeldungen, die da zirkulieren, quasi zugenommen haben. Das ist das eine. Das andere, was ich erlebe, das stimmt mich positiv, ist immer da, wo ein Name hintersteht und man in einen Dialog eintritt. Die Reaktion fast immer dieselbe ist. Ach, die meldet sich. Wir dachten, wir gestatten Sie mir den Ausdruck, wir rotzen das jetzt einfach mal da so raus, und da, aha, die meldet sich. Aha, die hat das irgendwie ernst genommen, was wir schreiben, und hat dazu auch was zu sagen. Am Ende sind wir dann immer noch oft nicht einer Meinung, aber die Betriebstemperatur, also sprich diese Aggressivität, die ist hinterher völlig weg. Ich könnte Ihnen ganz viele dieser am Anfang sehr aggressiv begonnenen Mail-Austausch oder Twitter-Austausch, was immer es ist, zeigen, die sich hinterher bedanken, haben gesagt, ach danke, das sehen wir jetzt nochmal anders. Und das finde ich ein positives Beispiel. Und deshalb, es gibt gerade als ein Beispiel ja jetzt bei Tagesschau diese Rubrik, sag's mir ins Gesicht. Und ich finde die extrem wichtig, weil nämlich wenn man jemandem gegenüber sitzt und ihm ins Gesicht guckt, man immer noch die Hälfte meint von dem, was man von mir aus an Aggressivität und auch in Teilen fast Hass empfindet, aber man sagt es anders und man gibt dem anderen eine Chance zu streiten auf eine respektvolle Art und Weise. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz elementar wichtig ist für die gesamte Gesellschaft.
Lassen Sie uns zunächst noch mal ein paar der möglichen Gründe für diese Krise kurz beleuchten. Woher kommt das eigentlich, Frau Hassel, dass eine solche Situation, eine solche ablehnende Haltung der Presse gegenüber so laut und so massiv geworden ist in unserer Gesellschaft und oft genug in diesem Wort Lügenpresse mündet?
Ja, das Wort mag ich ja überhaupt nicht, aber den Reflex dahinter kann ich trotzdem verstehen. Also insofern sage ich dieses Wort, wir wissen alle, wo der herkommt, der Begriff, und deshalb mag ich ihn wirklich nicht. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, dahinter steht vielleicht bei den noch Erreichbaren, sage ich, das Gefühl, die Medien sind genauso eine Institution wie die Politik. Und die erzählt uns, was wir zu denken haben, die interessiert sich überhaupt nicht für das, was wir wirklich denken, wie wir leben, die sind abgehoben und die sagen ex cathedra, was richtig und was falsch ist. Das macht aggressiv. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und dazu kommt, dass wir vielleicht auch zu lange, und das sage ich jetzt selbstkritisch, auf unsere ganze Zunft nie offen auch mal Fehler eingeräumt haben. Da geht man völlig anders im angelsächsischen Bereich und in der angelsächsischen Presse mit um, dass wir auch entspannt und souverän sagen, wir berichten in 99,x% der Fälle richtig, aber in den 0,x% der Fälle haben wir uns vertan, weil, ich weiß nicht, wir einer falschen Quelle aufgesessen sind, weil wir irgendwelche Fakten nicht richtig dargestellt haben, weil wir vielleicht zu schnell waren. Und in diesen Fällen müssen wir das nicht erst, wenn wir gezwungen werden durch irgendwelche Gegendarstellungsverfahren, souverän damit umgehen. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und eine andere Sache, die ganz wichtig ist, wie viele Menschen immer noch kommen und sagen, ihr seid öffentlich-rechtlich, damit seid ihr ja Regierungsfernsehen, dass man denen dann sagt, nein, das sind wir nicht. Wir geben keine Fragen vorher raus. Wir sind auch nicht finanziert durch die Politik. All diese Dinge, dass man immer wieder auch erklären muss, und das ist der Teil 3, neben Selbstkritik und echter Kommunikation Teil 3, dass wir zeigen, hinter unseren Kulissen, wie arbeiten wir eigentlich? Wie läuft das hier eigentlich?
Sie haben gerade auch von der Fähigkeit gesprochen, eigene Fehler einzugestehen. War es so oder ist es so, dass man die eigenen Fehler gar nicht erkannt hat? Oder war es eher so, dass man sie dann doch nicht nach außen gegeben hat?
Ich glaube beides. Ich glaube, in dem Maße, wie wir zum Glück auch eine sehr wache und ja letztlich rückmeldende Öffentlichkeit haben, erkennen wir, dass Journalisten das eher. Und ich sage ja auch allen immer, Kritik ist Respekt. Jemand, der dich nicht mehr kritisiert, der nimmt dich überhaupt nicht mehr ernst. Der liest dich nicht mehr, der guckt dich nicht mehr und der hat das auch nicht mehr nötig, dir irgendetwas rückzumelden. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir, glaube ich, zu wenig und vielleicht in der falschen Tonlage dann auch Fehler, die macht jeder mal, auch eingeräumt haben und andererseits aber auch genauso souverän und entspannt sagen, guckt her, was ihr von mir aus für diese Gebühren auch an Breite, an Hintergrund, an Kultur auch bekommt. Also ich glaube, souverän die Stärken zu präsentieren und gleichzeitig einzuräumen, wo Dinge suboptimal gelaufen sind, das sind die beiden Seiten derselben Medaille.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Hintergründe zum Beispiel analysieren. Ich nenne einfach mal so ein paar Stichworte, die in der Kritik immer wieder auftauchen. Zum Beispiel der Vorwurf, es gäbe einen Meinungs-Mainstream. Das war besonders beim Thema der Flüchtlinge ein Tenor, der dann kam. Die haben sich alle schon geeinigt darauf, das nur positiv zu finden.
Es gibt natürlich einen Mainstream. Ich glaube, wer das bestreitet, der wäre auch nicht ehrlich. Nichtsdestotrotz gibt es aber Mechanismen, sozusagen Filter, professionelle Filter, die Journalisten davor bewahren, im Allgemeinen den Mainstream zu sehr auf den Sender oder in die Zeitung zu lassen. Also will sagen, benutzen wir zu harmlose Worte für bestimmte Probleme. Und auf der umgekehrten Seite kann Mainstream ja sein alarmistisches Vokabular für Dinge, die gar kein Problem sind. Ja, das kann einem durchrutschen im Kopf. Es darf nicht durchrutschen auf den Sender. Und die Filterstellen, die wir haben, müssen gut sein. Also um das weniger abstrakt zu machen, vielleicht mal, Wenn wir hier eine Tagesschau oder ein Tagesthemen produzieren, dann machen wir das fertig und haben hier immer ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, einen anderen Journalisten, der das abnimmt. Das heißt, der checkt das auf Fakten und der checkt das auch auf Begrifflichkeiten und auf eine möglicherweise falsche verbale Intonation. Und der würde dann schon sagen, achte mal drauf, wieso benennst du ein Problem nicht? Oder achte mal drauf, welche O-Töne du denn in dem Stück mit hast. Diese Filter gibt es eigentlich. Nichtsdestotrotz kann es da uns auch durchrutschen. Und ich glaube, dass wir alle sehr viel mehr sensibilisiert sind und das ist gut so.
Der Leipziger Medienwissenschaftler Uwe Krüger hat mal vorgeschlagen, in jede Redaktion eine praktisch neue Stelle einzuführen, nämlich einen Advokaten des Teufels, der also sozusagen den Mainstream, wenn es denn ihn gäbe, tatsächlich auch ganz provokativ gegenzubürsten.
Die Idee finde ich toll. Ich glaube, dass die eine Stelle, der eine Advocatus irgendwann relativ schnell untergehackt wäre. So funktionieren ja Gruppendynamik. Aber wir haben den ja. Also wir haben den, weil, und das finde ich auch das Tolle im Netz, sie kriegen auf jeden Kommentar, auf jeden Film Hunderte. Tausende von diesen Advocatus, Diaboli oder was auch immer. Und die sagen ja, nee oder ja oder reden untereinander. Das ist so spannend. Deshalb bin ich auch jemand, der gerne und nicht gezwungen im Social Media unterwegs ist. Und ich mache auch gerne zum Beispiel Facebook Lives, Nachsendungen von uns. Wenn Sie zum Beispiel ein Sommerinterview haben oder eine Farbe bekennen mit irgendeinem Politiker und gehen danach eine halbe Stunde Facebook Live, da kriegen Sie all diese Stimmen. Warum hat die das nicht gefragt? Da war sie zu, weiß ich was, zu zahm, da war sie zu hart und hat immer unterbrochen. Und andere wieder, die sagen, nein, das sehen wir ganz anders. Und das finde ich die Idee aufgreifend, aber eigentlich auf viele, viele Schultern verteilt, den richtigen Reality-Check mit dem, was wir hier machen.
Jetzt spiele ich selbst mal ein bisschen diesen Advokaten des Teufels weiter. Zum Beispiel ein anderer Punkt ist diese Political Correctness. Wird ja jetzt auch im öffentlichen Diskurs gerne mal als ein Problemfeld angesehen. Da muss man, glaube ich, auch noch mal kurz überlegen, was Political Correctness eigentlich ist, wo es herkommt. Sehen Sie das mittlerweile auch als zu weit getrieben in Deutschland?
Das ist ein Drahtseilakt. Es gibt Fälle und da war die Domplatte und die Ereignisse in Köln in der Silvesternacht ein Beispiel, wo auf verschiedenen Ebenen bei der Polizei und den Polizeikräften und bei den Medien, wir drehen ja immer von beiden Seiten an derselben Schraube, wenn Sie so wollen, vielleicht wohlgemeinte, gut gemeinte Scheuklappen von Political Correctness aufgesetzt waren, die ganz desaströse Konsequenzen haben. Das ist das eine. Das andere ist aber hasserfüllt, überhaupt nicht mehr korrekt zu sein. Und mit diesem, wir machen alles kaputt, wirklich diesem Dekonstruktivismus, den der Trump auch hat. Wir schlagen alles kurz und klein, damit wir dann quasi aus den Ruinen das Wahre sehen oder endlich das Richtige sagen. Das ist ja auch furchtbar. Und ich glaube, beides ist falsch. Es ist eine Gratwanderung und der Schlüssel liegt im, man sagt, das Richtige, aber Respekt muss bleiben. Das ist für mich auch nicht verhandelbar. Respekt im Streiten und im Benennen von Dingen, die möglicherweise schieflaufen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben auch mehrere Filter. Zum Beispiel, wenn etwas in die Tagesschau kommt, da wird auch auf das Vokabular geachtet. Ich nenne mal ein Wort. Populismus oder populistisch hört man doch sehr häufig, aber ist dahinter nicht auch ein Problem, dass man, wenn man populistisch sagt, eigentlich schon etwas, was man gerade meldet, auch schon bewertet?
Ja, wobei, da können wir lange drüber streiten und da streiten sich auch innerhalb der ARD Menschen drin, die sagen, das Wort gehört auf den Index oder andere, die sagen, nein, warum? Und es gibt dann wieder ja eine Gegenwelle, die sagt, es gibt so etwas wie einen demokratischen Populismus. Also da ist ja Schröder mit angekommen, seit Schröder reden da ja auch viele. Wenn man populistisch wertet, als einfach nur mal den Menschen auf den Mund geguckt, hat es überhaupt nichts Negatives. Wenn es populistisch aber meint mit demagogisch, wir surfen auf der Welle von Ängsten, wir verstärken diese Ängste und wir legen das sozusagen in einer viel perfideren Art und Weise den Menschen in den Mund, als es vielleicht einer Ex-Cathedra macht, dann finde ich, darf man es auch populistisch nennen. Ich glaube, man muss sehr genau gucken, wie baut man dieses Wort, wenn man es denn benutzt, Populismus oder populistisch ein in den Kontext des Berichts oder der Sendung. Und dann gibt es berechtigte Verwendungen davon und dann gibt es welche, die einfach zu kurz greifen und überhaupt nicht weiterführen.
Aber das ist ja gerade auch ein Problem oder daran spiegelt sich ein Problem, dass viele Menschen, ich sag's mal vorsichtig oder ganz allgemein, die andere Meinungen haben und seien sie eher in die rechte Richtung verschoben, sich dann sehr schnell nicht ernst genommen fühlen, weil sie das Gefühl haben, mit dem Wort populistisch sind sie im Grunde abgewertet.
Ja, Menschen, die sich im System nicht mehr wiederfinden, ob links oder rechts mal dahingestellt. Das Schlimmste, was man da machen kann, ist quasi auf die runtergucken oder eben mit erhobenem Zeigefinger sagen, hast du es denn immer noch nicht verstanden? Jetzt haben wir es dir doch schon dreimal oder viermal von mir aus auch mit Fakten erklärt und du verstehst das immer noch nicht. Oder sie ausgrenzen. Das Beste, was funktioniert, ist, sie ganz normal zu behandeln, wie alle anderen auch. Und dann aber natürlich abzuklopfen, wie alle anderen auch, was hast denn du beizutragen zur Lösung eines Problems? Oder wie weit stimmt deine Wahrnehmung von einem Problem denn eigentlich mit der Wahrnehmung anderer Menschen auch in deiner Stadt, in deinem Viertel, in deinem, worüber immer man spricht, eigentlich überein?
Sie haben sich im Grunde schon sehr optimistisch geäußert, gar nicht so negativ. Also man kann viel tun, es wird viel getan. Ist ja auch eine Chance für die Medien, sich nicht zu erneuern, das ist zu groß das Wort, aber sich doch auf eine andere Weise kritisch mit sich selbst zu beschäftigen, auch ein anderes Selbstbewusstsein dadurch zu erlangen.
Ja, absolut. Ich sehe diese ganze Zeit sowohl für die Politik als für die Medien als große Chance, weil als ich hier hingekommen bin und aus Amerika weggegangen bin, haben amerikanische Kollegen und Freundinnen festgemacht und haben dann gesagt, so, jetzt wird's schön langweilig, Tina, jetzt gehst du zurück ins langweilige Europa, wo du auf die asphaltierte Straße mit den funktionierenden Leitplanken kommst. Von wegen. Dann kam eine sogenannte Krise nach der anderen sogenannten Krise in den 2 Jahren da und es geht um die ganz großen Dinge. Und so wie das für die EU ist oder für die Politik, ist es für uns Medien. Das ist eine Chance, weil wir uns in Teilen auch selbstbewusst, aber in Teilen auch mit dem Blick in den Abgrund mal sagen, Moment, wofür stehen wir denn? Warum machen wir das? Was sind unsere Werte und wo vertreten wir die selbstbewusst? Und wo sind wir auch gut und wo justieren wir aber nach, weil die Dinge eben sich eingespielt haben und eingeschlafen sind? Das sind bestimmte Muskeln, die auch wir wieder aktivieren, trainieren müssen.
Und wenn Sie nach vorne blicken, Frau Hassel, hat diese Chance, wie Sie es genannt haben, eine Chance in der Zukunft? Wird sich das durchsetzen?
Ja, ich bin da absolut überzeugt von. Ich glaube, dass das Interesse an Politik ja riesig ist. Die Leute sind nicht apolitisch. Die sind so politisiert, die stellen die richtigen Fragen und wir können Antworten geben. Und da komme ich zurück zu dem, was ich fundamental meine. Schnipsel, die nicht mehr zusammenpassen. Das ist wie ein Puzzle und die Leute kriegen die Puzzlesteine nicht mehr ineinander. Und da können wir helfen, ein größeres Bild zu machen. Und es löst sich alles auf. Gewerkschaften rennen die Leute weg, die Kirchen rennen die Leute weg. Was sind die Klammern einer Gesellschaft noch? Und was ist Zusammenhalt? Und da haben wir als Medien nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Riesenchance.
Dialog ohne Hass, haben Sie vorhin gesagt, das ist sicherlich
Streit ohne Hass.
Und Streit ohne Hass, sicherlich ein Wunsch unseres heutigen Gastes im Doppelkopf, Tina Hassel. Und da wir beim Thema Wünschen und Wollen sind, dann gehen wir gleich zu Ihrem zweiten Musikwunsch, Frau Hassel, nämlich zum Chanson Je veux, ich will, von der französischen Künstlerin Sass.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Das war die Liedtexterin und Sängerin Sass mit Je veux, ausgesucht von Tina Hassel, heute am Doppelkopftisch in HR2 Kultur zusammen mit Thomas Plaul. Je veux, ich will. Frau Hassel, Sie sind als Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin auf einem Top-Posten im deutschen Journalismus. Was wollen Sie beruflich noch erreichen? Wo würden Sie sich noch gerne sehen?
Lieber Herr Plaul, ich bin seit 2 Jahren hier und kann nur sagen, es ist so überhaupt nicht langweilig, weil jeder Tag anders nochmal wieder ist und spannend. Also erstmal will ich hier noch eine ganze Zeit bleiben und das, was ich hier mache, gut machen. Und danach bin ich, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, niemand, der plant. Ich bin an keine meiner Positionen geplant gekommen, manchmal sehr, sehr kurzfristig. Paris war damals so eine, da hatte ich, glaube ich, 2 Tage Zeit, drüber nachzudenken, zu sagen, ja, mache ich nicht. Ich habe ein Nomadengehen, das heißt, ich bin jemand, der gerne umzieht, der gerne nochmal wirklich neu irgendwo anfängt. Terra incognita. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann auch nochmal rauszugehen und ins Ausland zu gehen. Ich weiß es wirklich noch nicht. Im Moment bin ich sehr gefordert und sehr glücklich da, wo ich bin.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur belegen wir unsere Gäste immer mit einem Catchwort, einem Schlagwort. Bei Ihnen, Frau Hassel, lautet das Politik-Junkie. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das ist eine Selbstaussage von Ihnen. Sie haben sich mal so bezeichnet, Politik-Junkie. Wann sind Sie denn abhängig geworden, Frau Hassel? Gab es da einen bestimmten Stoff oder eine Überdosis, die Sie zu sich genommen haben?
Ich glaube, das war eigentlich, solange ich denken kann, so. Ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus. Meine Eltern sind beide Juristen gewesen, die extrem viel diskutiert haben. Wir sind so aufgewachsen, bei uns wurde auch immer Zeitung gelesen. Und wir mussten und durften, mal hat man so empfunden, mal eher als müssen und mal als dürfen, auch diskutieren oder eine Meinung haben zu Artikeln. Also so bin ich aufgewachsen. Und dann war es so, dass mein Mann zum Beispiel bei der Zeitung immer erstmal nach dem Sportteil gegriffen hat. Und wir haben uns nie gestritten oder nie streiten müssen, weil ich habe zum Politikteil gegriffen und wir haben dann hinterher getauscht. Also das war eigentlich immer so. Es war etwas, dass ich wirklich neugierig war, viele Fragen hatte und es gab jetzt nicht so das eine Erweckungserlebnis, sondern ich glaube, ich bin einfach so aufgewachsen.
Da Sie so eng mit der Politik und dem politischen Leben verbunden sind, da kommt natürlich die Frage auf, ob es Sie mal nicht in den Fingern juckt, selbst in die Politik zu gehen, Politik zu machen?
Um Gottes Willen, nein. Ich stelle lieber die Fragen und beobachte, als selber Politik zu machen. Es gibt schon Dinge, wo ich auch gerne mitgestalte. Es gibt ja irgendwie klassische, wer war immer Schülersprecher, wer war irgendwie in der Uni immer derjenige, der sich engagiert hat, das ja. Also da finde ich auch, das ist auch das, was in Amerika mir sehr entgegengekommen ist, dieses im Nahbereich Dinge zu gestalten und überhaupt nicht zu fragen, wer macht das denn? Oder dann muss ja die Regierung mal machen, sondern man macht, das liegt mir schon. Aber im Nahbereich ansonsten ganz klare Antwort, ich bleibe auf meiner Seite.
Sie waren Korrespondentin in Brüssel, Paris, Washington. Sie haben also verschiedene politische Kulturen kennengelernt. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, Unterschied USA und Deutschland. Zum einen, hat Ihnen das geholfen, die politische Kultur hier in Deutschland mit anderen Augen zu sehen?
Ja, ich glaube schon, weil wenn ich jetzt mal so betrachte Frankreich, wo ich viele, viele Jahre gelebt habe als Korrespondentin im ARD-Studio Paris, als eine Variante einer europäischen, elitären, sehr verkrusteten, sehr wenig durchlässigen Art des Politikbetriebs und auf der anderen Seite Washington, wo ich eben die letzten Jahre war, als eine der radikalen Pendelbewegungen, also wo auf einen Präsidenten Bush Junior dann ein Barack Obama kam und auf einen Barack Obama dann wieder ein Präsident Trump und ich bin sicher, nach einem Präsident Trump, wann immer das mal zu Ende sein wird, wieder ein ganz anderer Politiktypus, der dann wieder bestimmte Kräfte heilt oder in Extremen hin und her pendelt, mit großem, großem Risikobereitschaft. Wenn man diese beiden Extreme nimmt, also das französische Modell, was allerdings jetzt eine Macron auch hervorgebracht hat, als eine ganz neue Art und Weise, aber dann glaube ich, hilft das den deutschen Politikbetrieb anders zu verstehen und anders zu sehen.
Etwas breiter gefragt, darüber hinausgehend, politische Kultur, sehen Sie auch Deutschland mit anderen Augen aufgrund Ihrer Auslandsaufenthalte? Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass Sie ein Nomadengehen hätten.
Ja, ich kam ja hierhin im Sommer 2015 und erst ja noch Nachwehen, Schlusswehen der Griechenland-Krise und dann begann die sogenannte Flüchtlingskrise. Und dann hatte Finanzminister Schäuble dieses Wort gebildet mit die Umarmung und der Kuss der Globalisierung, mit der globalisierten Welt. Und das wurde dann hier so etwas, was in Berlin so langsam ankam. Und ich denke schon, dass ich das vielleicht sehr viel mehr verstanden habe, wo deutsche Politik massiv eingebunden ist und sich da auch nicht rausziehen kann, nicht aus der Verantwortung stehlen kann, auch solidarisch sein muss und nicht eben sagen kann, Flüchtlingskrise war ja auch nicht unser Problem, solange es in Italien und Griechenland nur ein Problem war. Also diese Wendungen der deutschen Tagespolitik auf dem größeren Koordinatensystem einzuordnen, da hat mir sicherlich meine vorherigen Stationen geholfen.
Und für Sie persönlich auch natürlich eine Bereicherung, in dem Sinne auch, dass Sie sich selbst anders sehen als Deutsche?
Nee, ich trete nicht neben mich und gucke mir das an, sondern man hat ja so ein Instrumentarium als Journalist. Man hat die Recherche, man hat die Gespräche, die man führt und man hat sowas wie einen eigenen Instrumentenkasten, Toolbox, würde der Amerikaner sagen, den man mitbringt. Und da habe ich, glaube ich, einfach ein paar Werkzeuge mit dabei durch die anderen Stationen, die bei den großen und komplexeren Themen vielleicht einen Zugang erleichtern.
Nun sind Sie ja sehr nah dran an Entwicklungen und Entscheidungen, die uns Menschen und unsere soziale und natürliche Umgebung betreffen. Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Weltgeschehen. Wie gehen Sie denn selbst mit all den Verdrehtheiten und Verrücktheiten, vor allem auch mit den schlechten Nachrichten, den Bedrohungen um, über die Sie berichten, die ja aber auch Sie selbst betreffen, und zwar nicht nur als Journalistin, sondern eben auch als Privatmensch, als dreifache Mutter. Auch Ihre Kinder wachsen ja in diese Welt mit all diesen Unwägbarkeiten hinein.
Ja, ich glaube, das hat jeder. Also ich habe es auf jeden Fall. Es gibt die Journalistin und es gibt den Menschen. Und ich sage jetzt mal, Klimapolitik ist für mich ein solches Beispiel. Es war auch so, als es ausgesehen hat, dass ich möglicherweise die EU selber zerlegen könnte. Und zwar nicht mit dem Reflex, aus jeder Krise gehen wir irgendwie gestärkt raus, sondern dass es hätte sein können, dass die EU sich wirklich definitiv zerlegt. Und so ganz sicher sind wir ja auch noch nicht. Das sind solche Fragen, wo ich mit beiden Brillen gucke. Also mit der privaten Brille, die sich natürlich fragt, jetzt mit Blick auf unsere drei Kinder, wie werden die in 10 Jahren sich engagieren? In welchen größeren Koordinatensystemen werden die sich bewegen? Was wird auch kaputt sein? Was haben wir an Verantwortung gescheut und nicht wahrgenommen, was dann nicht mehr einzuholen ist? Es gibt bestimmte Weichenstellungen, wenn sie die nicht stellen, dann fährt der Zug in eine Richtung, wo man ihn auch nicht mehr umleiten kann. Das sind durchaus Fragen, die ich mir stelle, manchmal auch beunruhigt stelle, dann wieder auch ganz positiv überrascht. Ich habe gesagt, Emmanuel Macron als ein Beispiel in Frankreich. Hätte ich nicht gedacht und glaube, auch da wieder gibt es eine Verantwortung ganz Europas und auch Berlins, dass ein Emmanuel Macron nicht scheitert, weil das eben nicht mehr französische Innenpolitik nur ist, sondern die Welt so ist, dass wir damit auch Weichen wieder stellen, was Europa angeht. Also diese beiden Brillen gibt es. Was heißt das dann? Das heißt, dass man vielleicht noch genauer benennt, wenn Verantwortung nicht wahrgenommen wird, wenn es nur noch um Interessen geht. Diese Reflexe von America First ist ja etwas, was nicht nur Donald Trump hat. Es gibt auch Europe First, Deutschland First. Also es gibt auch hier ja durchaus erste Stimmen, die sagen, ach, diese ganze Klimapolitik, brauchen wir das denn? Können wir uns das denn nicht auch schön rechnen? Also dass man da noch genauer hinguckt und das auch genau benennt, das wäre dann die Konsequenz der Journalistin Tina Hassel.
Würden Sie sich selbst als einen eher optimistischen Menschen verstehen?
Ich bin Rheinländerin, haben Sie doch am Anfang gesagt. Und ich komme aus Köln und mir geht zwar in Teilen diese kölsche Wurstigkeit, also hat noch immer Jodje Jange, so ein bisschen auf den Zwirn, weil es dann auch heißt, man braucht ja nichts machen oder man stellt sich Probleme nicht. Aber im Prinzip und ganz zum Schluss bin ich ein optimistischer Mensch.
Dann nehmen wir das als Schlusswort und bejubeln das, denn Ihr letzter Musikwunsch, Frau Hassel, trägt genau diesen Titel Jubel. Das Ganze stammt von einer französischen, ja, Gruppe wäre eigentlich zu viel gesagt. Es ist eher ein Musikprojekt, das sich den schwedischen Namen Klingonde gegeben hat. Das heißt auf Deutsch klingend. Ist das die Musik, bei der Sie auch mal alles Politische hinter sich lassen können?
Ja, und es ist ein wunderschönes Saxophon. Das liebe ich. Ich habe mich selber mal nicht erfolgreich am Saxophon spielen versucht und höre mir das jetzt lieber an, wenn es gekonnt dargebracht wird.
Dann tun wir das. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Hassel. Mit Jubel von Klingonde klingt nun also der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur aus. Zu Gast war die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Berlin, Tina Hassel, eingeladen von Thomas Plaul. Save me, save me, save me.